Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Wir haben hier heute Podcast mit Schuss ohne Schuss, denn der gute Markus ist mit dabei.
Hallo. Hallo
Markus. Und Pascal.
Hallo, hallo.
Und wir haben heute nichts getrunken, außer Erfrischungsgetränke,
ja, den die Schuss wir hier nicht im gehört.
Büro so haben. Den Schuss haben wir nicht gehört. Ja. Dafür aber ihr vielleicht, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr ja, diese Ausgabe wird euch nämlich auch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, heute reden wir auch über einen fetten Blockbuster.
Mhm. Mhm. Sogar so ein bisschen
über zwei, weil wir wollen heute über Twisters reden. Es ist eigentlich eine Fortsetzung.
Ja, es wird als Standalone-Sequel bezeichnet. Ne? Aber gut, also, da kommen wir auch noch genauer dazu, glaube ich.
Also der zweite Film nach Twister von unserem.
Der zweite Film des Twister Cinematic Universe.
Genau. Von 1996, von, wie wir gerade festgestellt haben, unserem Leinwandliebe-Lieblingsregisseur.
Offenbar schon.
Nämlich Jan de Bont. Weil wir haben jetzt schon irgendwie sehr, sehr viele Filme von ihm hier abgefrühstückt.
Ja, überraschend viele irgendwie. Also
In der nächsten Podcast mit Schuss-Ausgabe.
Kann man nochmal das Geisterschloss machen?
Ja, könnte man.
Dann ist das Ding durch.
Ja.
Also, und dann könnte man nochmal eine Klassikerfolge über Speed machen.
Ja. Stimmt, ja.
Obwohl unsere Speed-Meinung zumindest bei Speed 2 mit drin ist, also.
Ja, aber kann man nochmal so schön über Speed reden.
Kann man machen.
Ich rede immer gerne über Speed.
Ich auch. Ich nehme es auch gerne vor.
Ja, ich habe nur drauf, das war die Vorlage. Ich habe nur gewartet, bis ein Hashtag. Hat geklappt.
Aber wir haben ja eine Podcast mit Schuss-Folge aufgenommen.
Ja.
Wo wir auch über Jan de Bont gesprochen haben.
Die kommt ja noch.
Das dauert noch ein bisschen.
Aber da
mein Hirn kriegt das nicht gebacken. Aber ja, die haben wir schon aufgenommen vor dem, aber die kommt erst noch.
Ja, genau.
Crazy.
Zeitreise, Markus, wow. Zeitreise. Ja, dann, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Twister an.
Ja.
Von 96.
Und los, drück Play, 2 Stunden.
Von Jan de Bont, nicht mal 2 Stunden.
Da geht es, glaube ich,
so 100 Minuten oder so, der ist ganz knackig,
ja,
der ist gar nicht
so
lang,
105
glaube ich.
Oder so.
Rutscht auf jeden Fall durch.
Mit Bill Paxton und Helen Hunt, ein Film, der knapp 90 Millionen gekostet hat und 496 Millionen wieder eingespielt hat, also
top.
Ein geiler Erfolg. Ich habe ihn jetzt am Wochenende tatsächlich nochmal geguckt, weil ich habe den wirklich damals im Kino geguckt.
Mhm.
Und
boah.
Und das war so. Und cool. Das war ja damals auch so die 90er Jahre war ja so die Ära der Katastrophenfilme auch irgendwie, ne? So Dante's Peak, Deep Impact, Armageddon und
Volcano
und Roland Emmerichs
Daylight. Ja.
Ja. Aber ist Independence Day Katastrophenfilm?
Ja, schon.
Er hat Elemente halt.
Also hat zwar eine Sci-Fi-Prämisse, aber das, was dann abgefeuert wird, ist halt Katastrophenfilm im Grunde. Monumente werden in die Luft gejagt und so. Das ist schon dann sehr katastrophisch.
Der Aufbau bis zur Katastrophe ist nicht so lang, weil danach kommt ja noch diese ganze Story mit, wir müssen jetzt die Aliens bekämpfen.
Ja.
Aber so die erste Hälfte ist schon auch irgendwo
schon
Katastrophe.
Ja, auf jeden Fall die klassischen Mechanismen.
Genau,
auf jeden Fall.
Da sind halt nur die Aliens, die dafür verantwortlich sind. Ja.
Wie steht ihr denn zum ersten Twister?
Ja, also,
habt ihr 2 Stunden Zeit?
Ich habe den das erste Mal vor über 10 Jahren gesehen und fand den damals, glaube ich, gut.
Das ging noch gar nicht so lange her.
Ja, ich habe davor keine Erinnerung.
Du hast davor keine Erinnerung.
Nein, ich habe
erste Erinnerung fangen vor 10 Jahren.
Genau. Nee, ich habe normalerweise, weiß ich immer ganz genau, das ist so ein Film, den ich mir damals auf DVD gekauft habe mit 12 oder 13 habe ich die geguckt. Genau. Der gehörte nicht dazu, das heißt, ich musste mir den recht spät geholt haben und ich habe ihn geguckt, fand ihn gut, habe ihn dann jetzt nochmal letzten Monat mir auf Blu-ray geholt und nochmal geschaut und war völlig weggeblasen. Also ich fand den echt hervorragend, ich finde, das ist so ein Film, der dich total einsaugt, der sich auch so anfühlt, obwohl das natürlich nicht ist, als wenn das so ein langer One-Take einfach wäre. Also der zieht einen so richtig rein. Ich fand den echt, der Sound ist grandios, die Bilder sind toll, die Charaktere funktionieren auch immer ganz wichtig. Mhm. Das gab es auch mal im Blockbuster-Kino, dass wir Charaktere hatten, die funktionierten. Ja. Ich finde, das ist ein beispielhafter 90er-Jahre-Blockbuster, der auch heute noch wunderbar funktioniert.
Da sind schon viele schöne Sachen dabei. Ist bei mir ähnlich. Also ich hatte ihn jetzt am Wochenende, also ich glaube, ich beneide dich ein bisschen, ich habe im Kino damals nicht gesehen, 96, 8 oder so war ich, 7. Aber es war so ein typischer Videothekenfilm bei mir. Also ich habe den mir dann relativ bald dann auf Videothek ausgeliehen, auch mehrmals, wie man das damals so gemacht hat, mehrmals Sachen aus der Videothek ausgeliehen, irgendwann dann, glaube ich, im Fernsehen aufgenommen. Ich hatte ihn auch nie im Regal stehen tatsächlich, weil es mir, glaube ich, auch so ähnlich ging. Ich fand den cool, aber war jetzt auch nie so Riesenfan. Und jetzt am Wochenende nochmal geschaut und der funktioniert echt immer noch gut. Das ist fast 30 Jahre her, muss man sich mal vorstellen. Und das mit dem One-Take ist ein ziemlich guter Vergleich, weil der Film steht auch kaum still. Du wirst halt von einer Szene zur nächsten gejagt. Und selbst die, also weil da immer was los ist.
Und es ist immer Bewegung.
Und es spielt ja auch, es vergeht ja auch kaum Zeit. Also das ist ja auch, die machen einen Sturm, dann ist das vorbei, dann kommt auf einmal der Neue, die machen kaum Pause. Und selbst, immer Bewegung, wie du sagst, selbst in den dialoglastigen Szenen ist immer Bewegung. Als sie bei diesem Essen sind, bei der Tante oder was es ist, ist auch irgendwie immer Action. Also wie die da erzählen, wie die irgendwie rumgrölen, Party machen und so, wie die drauf sind, da ist immer irgendwie was los.
Sehr dynamisch.
Genau, also das ist echt geil und kann man auch wirklich gut ansehen. Ich hatte ein bisschen Angst so an der, ich glaube, das ist so mit der Opening-Shot, wo man so sieht, ich glaube, die Erde aus dem All sieht und so einen Satelliten. Das sieht ziemlich kacke aus. Da dachte ich so, oh, wenn die Effekte jetzt so gealtert sind, nee, aber funktioniert super. Also die Effekte bei den Tornados sind voll gut, zumal auch echt viel handgemacht ist. Also die Tornados selber jetzt nicht so. Aber alles, was so die Effekte von denen angeht und die Zerstörung und so, das funktioniert immer noch bestens. Die Figuren sind echt cool. Für mich ist dann so ein bisschen, also er endet auch genau an der richtigen Stelle. Also wenn ich Filme so richtig, richtig geil finde, dann will ich ja eigentlich, dass die noch ein bisschen länger gehen. Auch wenn es dann meistens schlecht wäre, wenn die länger sind, weil dann wird es meistens kacke. Aber da habe ich zumindest das Gefühl, ich will dann noch länger in der Welt bleiben. Und hier denke ich mir so, das wird dann gegen Ende schon ein bisschen redundant. Die jagen halt die ganze Zeit immer einfach wieder im Sturm hinterher.
Aber variieren das ja auch schon so ein bisschen.
Ja, aber viel kannst du da halt auch nicht so variieren, wie man jetzt vielleicht auf Neuen sieht. Aber deswegen endet der genau richtig. Also wäre der länger, der hätte für mich auf jeden Fall nicht länger gehen dürfen. Ja. Endet an einem guten Punkt. Ist ein rundes Ding, kann man sich immer noch super angucken.
Ja, gerade dieses Thema der Effekte. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Schiss und auch wenn der Satellit dann da rumfliegt, dann merkst du schon so, späte 90er Jahre Computereffekte. Die blinzeln zwischendurch immer mal so ein bisschen hervor. Dann denkst du kurz so, das sieht jetzt nicht ganz so
aus. Aber das ist genug halt drumherum.
Aber die Tatsache, dass allein wenn dieses Haus einfach mal vom Tornado auf die Straße geweht wird und Bill Paxton und Helen Hunt dann da in ihrem Pickup einfach mal durch dieses Haus brettern und da die Treppe und keine Ahnung, das ganze Haus bewegt sich oder wenn da Traktoren und Mähdrescher vom Himmel fallen. Also
oder auch das mit dem Freiluftkino, wenn das da weggerissen wird, das ist so grandios.
Ja. Und vor allen Dingen, dass es auch so schön abgepasst ist, die gucken ja da Shining und dann genau zu dieser Here is Johnny-Sequenz kommt dann der Tornado rum. Also
das krassere ist, Monster noch als Jack Nicholson.
Ja,
sowieso, wie die Tornados so als Monster richtig inszeniert werden.
Das sind
ja
Monsterfilme eigentlich.
Erstmal die Soundkulisse, du hattest ja den Sound kurz schon angesprochen, aber die Geräusche von den Tornados, fand ich ein bisschen schade, dass sie den zweiten eigentlich nicht mehr haben. Dass die wirklich so wie Tiere teilweise klingen.
Oder wie ein T-Rex.
Die haben ja, glaube ich, sogar Tiergeräusche dafür genutzt. Also das ist so krass, weil wir als ob die richtig so rumkreischen. Und gerade in dieser Kinoszene ist es auch so geil, weil du siehst ihn ja jetzt nicht. Und dann wird es erst durch die Blitze quasi sichtbar gemacht. Und wieder diese dunkle, wirbelnde Wolke da irgendwie. Das ist schon sehr bedrohlich und sehr krass. Ich hatte, glaube ich, auch damals echt als Kind so ein bisschen Albträume davon. Weil es auch so Tornado, ich meine, wir haben das hier nicht, aber das ist so, noch nicht, aber dass es so unausweichlich ist, ne, wenn so eine Macht kommt.
Wir haben zu wenig freie Fläche hier für Tornados.
Ich glaube, das, was Bill Paxton mal gesagt hat, ist so, er hat ja in irgendeinem Interview mal gesagt, so, was Twister ist das für Tornados, was Jaws für Haie gewesen ist, so, dieses so, okay, jetzt habe ich irgendwie Schiss vor Tornados, obwohl ich eigentlich genau weiß, na gut, was soll uns hier in Berlin jetzt ein Tornado
plötzlich überraschen?
So, ne? Ich hatte, als ich das erste Mal der Weiße Hai geguckt habe, ich habe mich nicht getraut, bei meinen Großeltern in die Ostsee zu springen, weil ich dachte,
gut, da war ich klein. Ich dachte, in den Pool zu springen.
Ja. Ganz so krass nicht. Um nochmal auf den Sound zu kommen, bei Instagram, die ganzen Reels, da gibt's ja manchmal auch irgendwie so Naturkatastrophen, Naturphänomene und da war auch jemand, der eine Kamera und alles drum und dran am Auto hat und wirklich durch einen Tornado durchgefahren ist und es klingt wirklich wie der T-Rex. Also der T-Rex hat ja gar nicht so geklungen wie bei Jurassic Park, aber genau das und da haben auch Leute drunter geschrieben, die irgendwo im mittleren Westen wohnen und damit ab und zu mal eine Begegnung haben, dass das wirklich so klingt, als wenn draußen einfach ein T-Rex schreit. Krass. So unfassbar. Ja.
Krass. Dann haben sie es ja gut getroffen im ersten
Mal. Ich musste auch beim Gucken, ich dachte mir so, tue ich das meinen Nachbarn an, weil ich hatte den Sound laut und der Film wird ja auch einfach echt tierisch laut und so. Ich glaube, deswegen würde Christopher Nolan den Film wahrscheinlich abfeiern, weil wenn der Sturm wirklich, du verstehst ja auch die Leute kaum, wenn sie sich da irgendwelches Zeug zu reden oder so, dann, ey, was, können wir Untertitel einmal?
Ja, sehr authentisch, ne? Mhm.
Aber wie krass auch die Dreharbeiten, aber jetzt beim zweiten teilweise genauso Dreharbeiten gewesen sein müssen. Mhm. Ich meine, klar, kein echter Wirbelsturm, aber wie die zugeballert wurden mit Windmaschinen, ja, und Zeug zugeworfen und so irgendwelchen Geröll und irgendwelchen Steinen und weiß ich was. Ja. Das ist schon, sah schon auch sehr fordernd aus, auf jeden Fall.
Also den alten gibt's jetzt, glaube ich, auch gerade, gibt's auch bei Prime.
Ja, genau, also, pünktlich zum, ja, ja, zum Sequel jetzt gekommen, haben sie echt gut gemacht.
Und den gibt's auch bei Amazon super, super günstig. 4 Euro, glaube ich, die Blu-ray. Also,
ja,
kann
ja
man
gut,
sich,
aber wer erstmal
reingucken
will.
Genau, wer erstmal reingucken will.
Gucken, ja, aber kann man sich auch gut ins Regal
aber
stellen.
Aber kann man, ja, auf jeden Fall. Und ich finde es halt auch immer noch so, guck mal, was sie damals auch irgendwie auf die Beine gestellt
total,
haben.
Total, also,
ne? Ohne die Mittel, die du heute irgendwie hast, und das bringt uns jetzt vielleicht dann zu Twistas. Mhm. Der hat ja nämlich ein Budget von knapp 200 Millionen Dollar gehabt.
Krass, ja.
200, ja.
Mit, da können wir dann auch nochmal drüber diskutieren, mit Lee Isaac Chung als Regisseur, der ja zuvor vor allen Dingen durch den kleinen, feinen Indie-Film Minari zu großer Bekanntheit gekommen ist, weil der hatte ja auch, waren es 5, 6 Oscar-Nominierungen? Mm-hmm. Ich glaube 6, so, oder?
Ja, auf jeden Fall einige.
Und so eine, drei, ja, die Oma hat ja dann auch gewonnen als beste Hauptdarstellerin, die da mitgespielt
oder
hat.
Oder beste Nebendarstellerin.
Beste Nebendarstellerin, ja, genau. Ja, und der inszeniert jetzt das Standalone-Sequel, ja, das Reboot, keine Ahnung, wie man es so richtig beschreiben möchte.
Auch nicht die naheliegendste Wahl, oder?
Also, ja. Wo es dann halt, ja, eigentlich im Grunde um genau das Gleiche geht, ja, was wir schon kennen. Mhm. Nur mit dem besonderen Twist, und das fand ich irgendwie ein Twist, bisschen lustig. Der, mhm. Ja, genau, mhm. Twist. Twist und Twister. dass wir jetzt quasi beim bösen Team anfangen. Mhm. Und weil du hast ja im originalen Film hast du ja Bill Paxton und das hier Cary Elwes, der, die bösen Tornadojäger, die alles, ja, mehr mit Technik, während Bill Paxton ist ja so der Tornadoflüsterer. So.
Genau.
Ich spüre das und ich weiß es. Und,
ja, er hockt sich dahin, nimmt die Erde,
ja,
und fühlt,
genau,
fühlt die Natur. Ja, das
und
ist
hier
total geil.
Haben wir quasi, haben wir Kate, gespielt von Daisy Edgar Jones, die gefühlt auch so eine tolle Tornadoflüsterin ist,
ja,
die aber von ihrem ehemaligen besten Freund Javi, Anthony Ramos von Transformers Rise of the Beasts, angeheuert wird, weil er irgend so eine Firma hat, die Tornados erforschen wollen. Und dann stoßen sie dabei auf den YouTuber, den krassen YouTuber Tyler.
Kannst du dich gleich
rein, ja,
kannst du dich gleich reinversetzen.
Da war ich sofort drin. Also genau so sind YouTuber gespielt, natürlich von Everybody's Darling im Augenblick, Glenn Powell.
Mhm.
Und ja, das ist so quasi die Ausgangsposition. Und dann gibt es halt ganz viele Twisters.
Mhm. Ja. Also ja, man muss ja auch ein bisschen sagen, die Ausgangsposition zur Produktionsgeschichte vielleicht noch kurz, dass die ja echt schon länger probiert haben, da irgendwie nochmal anzuknüpfen. Über die Jahre tatsächlich, ich glaube die ersten, ich glaube ursprünglich war sogar mal ein Remake angedacht.
Ich habe jetzt vorhin sogar noch gelesen, Helen Hunt,
genau,
ist das selber gekommen und hat gesagt, ich will einen Sequel
nicht nur
schreiben,
ja,
und drehen und dann will ich in der ersten Sequenz irgendwie im Intro sterben. Ja. Also diese hier, die Joe, die sie dann gespielt hat, ja, die soll dann einfach sterben und dann ist gut.
Na, und nicht nur sie, also erstmal vorher glaube ich sogar noch Bill Paxton, der hat das auch gemacht, auch gesagt. Okay. Er hat ja auch so ein bisschen ein paar, ich weiß gar nicht, mehr Regiearbeiten, ich erinnere mich auch noch an Dämonisch, da hat er auf jeden Fall Regie geführt.
Ja.
Mhm. Ich weiß nicht, ob er noch mehr gemacht hat, er hatte dann aber auch gesagt, er will Twister mit den heutigen Mitteln auch irgendwie nochmal aufgreifen, das war glaube ich sogar noch vor der Helen Hunt Geschichte. Dann hat Helen Hunt genau das gesagt, was Sebastian gerade gesagt hatte, ist aber auch nicht angenommen worden. Mhm.
Und Bill Paxton ist dann halt gestorben.
Bill Paxton ist dann halt gestorben und ich glaube, ich weiß nicht, wann die Pläne fürs Remake waren, aber es gab es zwischendurch auch mal. Und also im Grunde, um das schon mal gleich vorwegzunehmen, ist das der Film hier eigentlich ein Remake. Also
ja, oder ein Reboot.
Oder ein Reboot, ja. Also für mich ist es...
Ist keine Fortsetzung.
Für mich, genau. Also es gibt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie spoilerig ist, aber das kann man ja auch so sagen, es heißt ja schon Standalone Sequel, es gibt im Grunde keine Anknüpfungspunkte mit dem ersten Teil. Ja. Und ich finde, es wirkt ein bisschen so, ich weiß nicht, ich überlege, ob das zu spoilerig ist. Oder ob's, ich gehe nicht ins Detail.
Es gibt ein einziges
am Anfang.
Teil, ja,
ja, also ja, genau. Aber
Dorothy.
Ja, ja, genau, das ist jetzt auch kein Spoiler, ja, aber müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen, aber auch eine Sache zu der Hauptfigur, wo ich denke, das war eigentlich mal, ist eigentlich in dem ganzen Film komplett so angelegt, als müsste sie
die Tochter von denen eigentlich sein. So
teilweise, finde ich, sind da sogar noch Versatzstücke drin,
ja,
die das total andeuten.
Ja, ja.
Also nicht nur, dass sie eben das auch so fühlt, sondern dass auch so ein Geheimnis um ihren Nachnamen gemacht wird und so. Mm. Und dass es dann noch extra so die Szene mit ihrer Mutter gibt, wo man denkt, das müsste doch jetzt, das ist doch bestimmt mal geplant gewesen,
ja,
dass das
ja 100 pro. Ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet, irgendwie so, komm, zeig wenigstens irgendwo, dass sie in ihrem Zimmer so ein Buch hat von Helen Hunts Forscherin, so dass man das wenigstens, da war ich echt erstaunt, wie wenig man dann doch irgendwie auf den Film eingeht, der das eigentlich hier jetzt losgetreten
hat. Ich finde, es ist auch okay, aber irgendwie hatte ich halt die ganze Zeit das Gefühl, als müsste er wenigstens so ein bisschen, als würde der Film das auch wollen und sich so und sich aber zurückhalten. Das hat mich so ein bisschen gestört. An sich kannst du das ja machen, also klar, von mir aus, aber dadurch, dass es sogar in der gleichen Region spielt und auch gar keine Erklärung dazu geliefert, warum die diese Dorothy überhaupt da haben, weil das ist ja eigentlich eine Eigenerfindung von Bill Paxton und Helen Hunter war im ersten Teil. So ein bisschen hätte ich mir da schon noch gewünscht. Dann kann er ja sein eigenes Ding machen, aber das ist so ein bisschen, fand ich so ein bisschen.
Ja, es wirkt ein bisschen so, als wenn da kurz vor knapp noch ein paar Veränderungen vorgenommen wurden und man hat es dann einfach so gelassen. Ich fand es ganz angenehm, dass man da jetzt nicht wieder so ein Legacy-Sequel rausgemacht hat, dass man in der letzten halben Stunde sagt, aber es gibt noch eine Person, die noch besser ist. Ja. Und dann kommt Helen Hunt, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich fand das ganz angenehm.
Oder Bill Paxton als CGI nochmal.
Da hatte ich echt Schiss vor, dass irgendwie sowas noch kommt, weil heutzutage sowas nicht.
Aber sein Sohn hat ein Cameo drin.
Ja, stimmt.
Der ja auch schon mal, ich hatte auch kurz gebraucht, aber ich dadurch, dass ich den auch schon mal gesehen habe, hat er so ein ähnliches Ding auch schon mal bei Agents of S.H.I.E.L.D. Der hatte auch schon mal quasi den, da war Bill Paxton, glaube ich, auch schon tot. Eine jüngere alternative Variante nach Zeitreisen und Gedöns von Bill Paxtons Figur gespielt, der in einer Staffel mal der Bösewicht war. Und er hat, wenn er so grinst, hat auch genau das gleiche Grinsen wie Bill Paxton, ist sonst kein so guter Schauspieler, aber
den hat er gespielt?
Bei
Twisters. Den Typen im Motel.
Ja, diesen Arsch. Den,
der da rumnörgelt.
Ja, genau. Okay.
Und Superman hat mitgespielt.
Ja, der Cast ist ganz geil.
Das habe ich erst jetzt irgendwie im Nachhinein mitbekommen, dass hier David Corin Sweat, der ja jetzt unter James Gunn der neue Superman werden wird.
Und auch bei Pearl eine große Rolle gespielt hat.
Stimmt, dass der auch irgendwie mit dabei ist. Und also ich meine, den Cast finde ich auch wirklich nicht schlecht. Und ich mag Glenn Powell ja auch irgendwie gerne sehen. Wir haben hier dieser Killer Romance.
Er ist schon ein Schambolzen.
Der ist echt gut. Ja, er ist halt irgendwie auch so ein bisschen so, gib ihm so ein 3-Tage-Bart.
Er ist so ein bisschen der neue Matthew McConaughey, ne?
Lass ihn schön grinsen und dann reicht es schon.
Ja, genau, es ist so Mamas mögen ihn, Kerle wollen so sein wie er. Und
vor allem, wenn er durch Tornados fährt.
Ja, und dann dieser Spruch, wenn du vor etwas Angst hast, dann reite es.
Der wird ja auch echt zelebriert. Der wird ja auch wirklich. Also.
Ja, gut, aber ich meine, sie verstecken es ja zumindest gut dahinter, dass sie so tun, okay, er ist halt so ein Attention-Seeker-YouTuber, der halt so nach dem Motto, alles für die Klicks und wir fahren jetzt in Tornados rein und zünden da Feuerwerke und hast du nicht gesehen.
Das sieht auch ganz schick aus eigentlich.
Ja.
Aber hinter dem steckt natürlich mehr, wie bei jedem YouTuber, Sebastian.
Weiß ich gar nicht. Das, was man so da sieht, so, aber ja. ich muss aber trotzdem sagen, so, die Figuren haben für mich irgendwie alle überhaupt nicht so funktioniert. Also, es wird ja bei Kate, also unsere Hauptfigur, irgendwie ja dann so dieses, die hat ja dann auch so dieses dramatische Intro, wo dann halt gezeigt wird, warum sie eigentlich ihre Superkräfte des Tornado-Lesens nicht mehr einsetzen möchte, dann kommt halt dieser Typ aus ihrer Vergangenheit und ich finde, da haben mir die Figuren irgendwie nicht gepasst und ich meine, wir haben ja schon über den ersten gesprochen, der erste hat ja auch wahnsinnig viele Figuren und ich hatte schon überhaupt nicht mehr auf dem Kopf, wie hochkarätig der erste Teil ja allein auch schon besetzt ist, so, ne? Und da, auch da hast du jetzt keine große Ausarbeitung dieser ganzen Nebenfiguren, aber sie haben trotzdem irgendwie so für sich funktioniert und ich finde bei dem Film, abgesehen von diesem Trio, also Ramos, Daisy Edgar Jones und Powell, so die anderen, die waren halt irgendwie so ein Hintergrundrauschen und das.
Ja. Der erste Twister hatte den Vorteil, dass der verstanden hat, man kann die Figuren in der Bewegung mitentwickeln. Also man musste nicht groß Vorlauf haben, die wurden reingeworfen, die haben erklärt, okay, die sind gerade in der Scheidung drin, das funktioniert so nicht, haben aber beide die gleiche Leidenschaft und das verbindet die einfach. Und dann
ist er wieder drin, obwohl er eigentlich das Leben schon hinter sich gelassen
hat. Und es entwickelt sich während dieser Tornado-Jagd. Im zweiten Teil ist es so, immer wenn die Figuren vorgestellt werden, bremst der Film aus. Kommt wirklich teilweise nahezu zum Erliegen, weil die Figuren einfach auch so uninteressant sind und auch so einfach nach Baukastenprinzip gebaut sind, dass das echt einfach den Film total ausbremst.
Ja, zumal man es auch schnell ja versteht. Ich meine, ich finde die Eröffnung ziemlich stark und
die ist auch stark.
Die reicht eigentlich auch, um zumindest ihrer Figur so den nötigen Unterbau zu geben. Aber es wird immer wieder darauf eingegangen und immer wieder da irgendwie das irgendwie thematisiert. Und wie gesagt, gerade in so Szenen, die den Rest so ausbremsen, das ist auch ein bisschen übererklärt für so einen Film vor allem. Da braucht es auch nicht unbedingt mehr.
Vor allem, weil es bei den Figuren halt auch nicht mehr zu holen gibt.
Also ja, genau. Und bei den Nebenfiguren ist es wirklich schon, da bleibt wirklich keiner hängen. Beim ersten, die brauchten auch nicht viel Screentime und so, aber irgendwie auch durch den Cast und so hinterlassen die auf jeden Fall einen bleibenderen Eindruck. Aber trotzdem, so die Hauptfiguren selber, gerade Daisy Edgar Jones und Glenn Powell als Cast, die haben schon eine gute Chemie und funktionieren zusammen ganz gut. Der Rest, na.
Ja, die sind charismatisch. Ja.
Die werden so ein gutes Pärchen für die nächste Rom-Com irgendwie.
Ja,
so,
ja.
Die würden gut passen. Hier, finde ich, war mir das auch ein bisschen zu erzwungen, so dass sie jetzt, oh ja, natürlich muss sie dann irgendwie so ein bisschen auf den wilden Jungen da so abfahren.
So sehr sie sich auch weigert am Anfang.
Ja, genau, so das war so ein bisschen fast schon zu kitschig.
Naja,
so
zumal das auch die ganzen Dialoge, über die das entwickelt wird, sind halt auch alle sehr plump und sehr so 0815 mit ganz viel Floskeln und so. Aber wie gesagt, die hatten schon für mich trotzdem eine Chemie, die dafür ausgereicht hat, um das denen abzunehmen. Also
ich fand das auch okay. Also ist natürlich super konstruiert, aber welcher Film ist nicht super konstruiert? Aber ja.
Aber übrigens, weil wir es letztes Mal hatten, jetzt greife ich schon vorweg, hatten wir gar nicht letztes Mal, schon wieder meinen Zeitreisehirn aus.
Nee,
aber wir
hatten noch haben werden,
trotzdem nehme ich es mal vorweg. Lara Croft Casting, also Daisy Edgar Jones, als er am Ende so in ihrem fast Lara Croft Outfit war, fand
stimmt,
ich, ja, wäre vielleicht auch nicht schlecht für eine neue ja. Lara Croft, fand ich.
Aber trotzdem Team Sydney Sweeney, oder?
Definitiv, aber jetzt verratet nicht zu viel. Also die Leute müssen es ja erst noch
das
hören.
Ist ein Teaser, das ist ein Teaser.
Das ist nur ein kleiner Appetit.
Appetizer.
Ja. Ich finde ja, was gar nicht ging und was wirklich, ich habe gefühlt nur im Streit, war der Soundtrack.
Oh, habe ich mir auch notiert. Ganz also, schreckliche Pop-Songs steht hier in meinem.
Ja,
meinem
also so Ding. dieses Country-Western-Pop-Musik. Yeah. Also
Country ging ja noch so ein bisschen, wenn es mehr in die Richtung ging, weil es halt diese ganze Oklahoma-Geschichte und so, das passt da in die Region. Aber es wird 4-5 Mal irgend so ein Popsong eingedudelt, wo ich mir denke, oh,
Mann. Und hat es überhaupt nicht, da habe ich wirklich gedacht, okay, zu viele Til Schweiger-Filme geguckt, so nach dem Motto, ich brauche jetzt irgendeinen emotionalen Song, damit der die Emotion rüberbringt, die ich sonst irgendwie durch meine Schauspieler und alles nicht vermitteln kann.
Ja.
Und ich fand das irgendwann so nervig, vor allem, das ist wie bei Suicide Squad von 2016, so, die werden so angespielt und dann hören sie irgendwann aber mittendrin auch wieder auf, weil jetzt brauchen wir die Action-Sequenz wieder. Also machen wir das wieder raus.
Jetzt mal auch wirklich so ganz plump. Also nicht nur der Sound dann an sich, sondern auch textlich einfach so Sachen genommen, die dann so, you can't take the home out of Oklahoma oder so. Ja.
Naja, der Film ist ja auch irgendwie so ein Hohelied auf dieses provinzielle Amerika.
Ja, das ist ja auch völlig okay, zusammen. Aber die Songs
Pop-Dinger sind schon schlimmer. Wobei ich es am Anfang geil finde, wenn wie hieß Glenn Powell nochmal im Film? Tyler in diesen Sturm reinfährt und da dieses Blues Brothers Ghost Rider.
Ja,
das war total
super.
Geil.
Also so ab und zu finden blindes Huhn ja auch mal toll.
Genau. Das ist schon geil.
Das ist sowieso ganz geil. Wie gesagt, mit dem Feuerwerk und so. Das
ja, voll geil.
Ich meine, gut und was du ja sagst, so, dass wir zelebrieren so ein bisschen das Ländliche. So.
Genau.
Das ist ja auch so, wenn er zu dir kommt, hey, willst du einen schönen Abend mit mir verbringen? Ja, lass zum Rodeo gehen. Weil in Oklahoma, was macht man da halt? Man geht zum Rodeo. So.
Aber er wird ja auch als Hillbilly gezeichnet. Das
ja,
passt
genau.
Schon
ja, ja,
Figur
genau.
Auch, ne?
Nee, aber das fand ich halt lustig ne? Weil so in jedem anderen Film hätte sie, lass was Schönes essen gehen.
Ja, aber sie sagt ja auch, ich meine, sie kennt das ja eigentlich auch. Das
ja,
weiß
genau.
Ja,
genau. Ja, da kommt ja dann raus, dass sie gar nicht das City Girl ist, für dass er sie immer hält. Ja, so. Also, weiß nicht, vielleicht hätte man es noch ein bisschen übertreiben können mit dem so. Vielleicht um es einfach auch so ein bisschen charmanter, lustiger zu machen, weil irgendwann zwischendurch hat sie ja dann auch einfach mal diese Amerika-Flagge als Jacke dann und sowas alles. So. Vielleicht hätte man dieses ländliche halt noch so ein bisschen mehr als Kontrast so mit rausfiltern können. Gerade weil sie ja dann auch am Anfang in New York ist und dann wird dir so ein bisschen gezeigt, wie doof New York eigentlich ist und schön auf dem Land, aber hey, da hast du Tornados.
Tornados und alles noch schlimmer durch Klimawandel.
Ja.
Obwohl das nie so ganz explizit offen ausgesprochen wird. Es wird immer nur gesagt, es wird immer schlimmer, aber die sagen nicht so ganz, trauen sich nicht so ganz zu sagen.
Den Schritt gehen wir nicht.
Nee. Ja. In den USA auch schwierig, dann zu kommen.
Hat man so
aber dann ist
das Gefühl,
es zu preachy und dann gehen die Leute wieder nicht rein, wenn du einfach sagst, so, ja, okay, hier Tornado Belt und hier gibt es immer super viele Tornados und hier kommt halt jede Minute ein neuer vorbei. Ja, und
ich habe auch schon mal einen gesehen. Was war dein erster Tornado? Genau. Das Gespräch gibt es ja wirklich im Film.
Ja, das ist auch so ein Ding, ja.
Ja, nee, wahrscheinlich, da hatten sie so ein bisschen versucht, möglichst breit alle abzugreifen. Es geht ohne jemanden auf die Füße zu
treten. Vielleicht passt das ja auch zum Denken in diesem ländlichen Amerika.
Vielleicht.
Ja gut, ja, aber der ist jetzt auch ziemlich gut in den USA gestartet, oder?
Ist er da schon gestartet, ja?
Ich meine, das...
Oh, oder, ich habe nur gehört, dass sie
oder dass sie zumindest, oder dass zumindest die Prognosen für das Startwochenende...
Die Kritiken waren gut.
Sind ja, ne, gut ausgefallen,
die Kritiken waren gut, aber ich glaube, gestartet ist er noch nicht.
Ja gut, dann habe ich vielleicht verwechselt, dass ich irgendwo was gelesen habe, dass die Prognosen wohl fürs erste...
Aber der muss auch einiges reinholen bei 200 Millionen Budget. Ja. Der muss ordentlich abliefern.
Aber hat halt diesen Glenn Powell-Status, kann gut ziehen. Daisy Edgar Jones ist ja eigentlich auch so...
ganz gut mit Flusskrebsen und Normal People und so.
Und hat halt einfach den Twister. Ne? Also Leute, die den ersten Twister gesehen haben, die haben bestimmt auch Bock auf den zweiten.
Also da sind zumindest viele Zutaten.
Ja, zumindest bist du, glaube ich, intrigued so. Ne? Ja. Weil das war für mich so der Punkt, so, okay, wenn die schon 1996 so geile Effekte und so cooles Zeug hingekriegt haben, dass ich...
Wie sieht
es heute aus? Und damit gehen wir mal über, wie sieht denn das heute aus?
Nett. Sieht schon gut aus, aber ich finde, das sah damals auch schon gut aus. Also deswegen, also die machen mehr mit den Wirbelstürmen sozusagen, wenn dann so ein Feuerwerk ist und so, das sieht schon...
Oder wenn es so ein Zwilling wird auf einmal und sowas.
Zwilling wird auf einmal, das sieht schon schick aus, aber für mich macht der nicht viel anders als der erste tatsächlich, obwohl es 30 Jahre später ist. Also uns auch in Sachen Bombast und Spektakel, finde ich, macht der nicht viel anders.
Es fehlt der letzte Schritt zur Überwältigung, finde ich. Also der Film sieht toll aus, der ist auf 35 mm gedreht worden, der sieht wunderbar aus. Das sind tolle Bilder. Der letzte Schritt fehlt. Also das ist diese Tornado-Sequenzen, die sind alle sehr gut. Die knallen auch.
Vor allem im Kino, also das ist schon echt ein Erlebnis.
Und die sehen auch toll aus und man hat auch bei einigen Szenen so ein Gefühl für die Größe, nicht immer. Das ist auch noch so ein kleines Problemchen. Aber bei vielen Szenen merkst du schon, das ist ein Ungetüm, das ist gerade wieder ein Monsterfilm, in dem wir sind. Ja. Es fehlt aber was. Es fehlt einfach so dieser Überwältigungseffekt.
Ja, ich glaube, also für mich war es so ein bisschen dieser Punkt, den der erste Film ja hat, dass zwischendurch aber ja auch immer mal irgendwie was im Kleinen passiert. Hier hatte ich immer so das Gefühl, es ist alles einfach gigantisch groß. Du hast immer diesen Sturm, du bist immer irgendwie in diesem Sturm drin und halt, wie gesagt, im ersten, wenn dann so die Farmfahrzeuge einfach mal vom Himmel fallen oder sonst irgendwie. Wir hatten nicht mal eine fliegende Kuh. Wir hatten nur so einen Huhn so. Und wo ich mir dachte, okay, das Huhn ist jetzt absolut antiklimaktisch, wie es jetzt hier einfach runterplumpst und dann weiter gaggert. Und wir haben so kleine Feinheiten gefehlt, wie halt zum Beispiel, da wird einfach mal ein Haus auf die Straße geweht und wir preschen da durch. Und ich weiß selbst so, klingt irgendwie absurd, sich darüber zu beschweren, so, warum ist denn nicht so wie der erste, aber da muss ich immer wieder an Top Gun Maverick denken.
Ich wollte es auch noch sagen, ja.
Der ist ja auch, es gibt ja zwischen Top Gun und Top Gun Maverick jetzt keinen so krassen Unterschied von der Story oder so von den...
Außer,
von
dass
den,
der zweite halbwegs einer hat und der erste eigentlich nicht.
Ja, oder
aber
auch
ja,
so,
aber die ist auch nicht besonders.
Aber auch so von den Abläufen, du hast so, okay, jetzt trainieren wir und dann gibt's halt irgendwann...
Ja, gleich die Dramaturgie.
Genau so, ne, und aber da hast du halt wenigstens so, du hast das Gefühl, okay, jetzt sitze ich wirklich im Flieger hier drin und das ganze Kino wackelt irgendwie und das hat mir bei dem einfach irgendwann so ein bisschen gefehlt. Also ich gebe dir vollkommen, die Bilder, auch die Landschaftsaufnahmen, so die Drohnenshots und sowas alles, sieht toll aus.
Dadurch hat sich der Regisseur ja schon bei Minari ausgezeichnet.
Ja,
einfach.
Ja, das stimmt schon. Wollte Top Gun Maverick auf jeden Fall auch noch erwähnen, weil ich hatte nämlich im Vorfeld gehofft, dass das so im Verhältnis wie bei Top Gun Maverick ist, dass das quasi der Top Gun Maverick zu Twister wird, dass die im Grunde die Stärken nehmen, die der erste auch schon hatte und halt mit den neueren Mitteln, mit den Mitteln von heute einfach noch krasser machen und noch origineller und noch abwechslungsreicher. Das ist halt beim ersten Top Gun, der hat auch schon super geile Action-Szenen, aber da ist es halt, dass sich das auch dann irgendwann wiederholt. Und beim zweiten holen die so viel mehr noch raus, aus den Sachen. Und der geht hier in der Hinsicht, so spektakulär das auch immer noch ist, eher einen Schritt zurück. Also der hat halt nicht so eine originellen Einschübe wie das mit dem Haus oder die Kuh oder so.
Ja, also wenn ich bei dem ersten Teil dran denke, wenn dann auf einmal der Finger Gottes, diese Szene, was ist das für ein Moment, diese Gänsehaut einfach, das fehlt hier so. So dieses,
die Musik auch noch
dazu. Das ist auch noch so dieses Mythologische auf einmal hat, ne, so, das ist so.
Naja, und deswegen würde ich es ist fast von Vorteil, den ersten nicht zu kennen, würde ich sagen, bevor man den zweiten guckt. Also abgesehen davon, dass es ein Nachteil ist, den ersten nicht zu kennen generell, weil der erste geil ist.
Aber es ist natürlich auch nicht notwendig, den ersten zu kennen.
Genau,
es
ist nicht notwendig.
Und
ich glaube, man hat ein besseres Erlebnis, wenn man entweder den ersten lange nicht gesehen hat oder gar nicht gesehen hat, weil dann bietet der Film halt einfach ein paar neue Eindrücke Und der Vergleich mit dem ersten, den verliert der leider dann am Ende doch deswegen.
Ja, ja, ja.
Also anders
auch
als
recht
bei,
deutlich sogar.
Ja, anders als bei Top Gun jetzt zum Beispiel.
Ich hatte auch so ein bisschen so dieses Gefühl, der erste verfolgt ja trotzdem immer noch ein Ziel. Wir haben Dorothy, so eine Apparatur, mit der wir ja eigentlich Tornados erforschen wollen. Und diesen Container müssen wir halt so dicht wie möglich an so einen Tornado ranbringen, damit es hochgesogen wird und man dann halt irgendwie gucken kann, wie sich diese kleinen Kügelchen da bewegen. Und hier wird am Anfang ja irgendwie gesagt, ja, wir wollen eigentlich etwas entwickeln, damit man Tornados ja komplett, ja quasi ausschalten kann.
Ja.
So, und da passiert lange dann irgendwie gar nichts mehr im Film. Und so zum Schluss so, ach ja, ich hatte da ja früher eigentlich nochmal irgendwie so eine geile Idee. Weil eigentlich geht's ja immer nur darum, dass hier dieser Javi will die einscannen. So, und dafür hat
auch
er dann
sehr abstrakt ja, und vage und, irgendwie so.
Ja,
ne?
Und vor allen Dingen dafür hast du dann irgendwie so drei Scanner. Der eine muss links, der andere rechts und der andere vorne, wo ich mir schon frage, okay, gut, also wo vorne ist, kann ja vielleicht noch irgendwie, aber wie soll das funktionieren?
Weil bewegt sich das Ding ja auch die ganze Zeit.
Ja, eben so. Also wie funktioniert das und warum müssen diese Scanner festgenagelt werden und können nicht irgendwie einfach mobil auf dem Auto irgendwie so dranbleiben oder so? Also, es ist jetzt auch wieder so, das ist voll unlogisch und so. Macht halt auch irgendwie keinen Sinn. Aber ich hatte zumindest so das Gefühl, im ersten hast du immer so nochmal eine Steigerung, weil dann wird dir auch gesagt, ja, und wir haben diese Kategorien von F1, F2, F3, F4, F5, so. Und du wartest ja am ersten die ganze Zeit, wann kommt denn F5? Ihr habt doch gesagt, F5 ist der krasseste Scheiß ever. Und hier hast du das alles.
Ja. Das ist zwar am ersten eigentlich auch Quatsch, ne, aber es ist halt effektiv. Die haben Videospieldramaturgie im Grunde, dass immer ein krasserer Bösewicht, krasserer Endboss kommt, dass sie wirklich die Schritte so durchgehen bis zum F5 und dazwischen auch noch dieser lustige Dialog so ist, wo du hast ja diese Melissa, die neue Frau von Bill Paxton im ersten, die die Zuschauer ersetzt oder für die Zuschauerin steht, dass die alles so fragt und so. Und wenn sie dann fragt, gibt es denn auch ein F5? Und alle erstmal so, sie hat nach dem F5 gefragt und so. Und dann, dann kommt
so,
halt das Ding.
Das ist so, wie sie hat Voldemort gesagt.
Ja, genau so. Obwohl das Gespräch komplett darauf ausgelegt ist, dass genau das jetzt kommt und so. Aber genau, der ist halt nicht so stringent, was das angeht. Da nimmt er halt dann sich wieder Zeit, um zu diesem Anfangspunkt zurückzukommen, dass sie doch irgendwie so ein Ziel haben. Aber bis dahin dauert es eben eine Weile und darum dümpelt das eher so ein bisschen vor sich hin.
Ja, verschleppt immer wieder das Tempo leider. Ja, ist so.
Und ich muss auch sagen, weil wir darüber geredet haben, dass ja der erste Teil eigentlich so perfekt geendet hat, ich habe bei dem irgendwann echt zum Schluss auf die Uhr geguckt. Und dann war so, wann ist denn jetzt vorbei? So, weil er hat sich, finde ich, schon zum Ende hin gerade gezogen. Also am Anfang war ich wirklich noch gut drin und alles so. Aber irgendwann dachte ich so, okay, ja komm, jetzt muss doch endlich auch mal klar sein, für wen Javi wirklich arbeitet. So, jetzt tu nicht so, als wenn das hier der krasseste Plot-Twist aller Zeiten wäre, ja, was
sowieso,
hier alles
also
so passiert.
Ganzen Ablauf und Aufbau und so ist schon auch alles sehr vorhersehbar. Aber das war beim ersten vielleicht auch so. Das ist jetzt nicht so das Problem. Am Ende nimmt der schon nochmal wieder so ein bisschen Fahrt auf, gerade wenn es dann wieder zurück zu dem. Deswegen fand ich das Finale auch wieder ganz cool. Aber ja, es war dann auch gut, dass es vorbei war, weil danach wäre wieder irgendeine Szene gekommen, die das ausgebremst hätte, also wo sie dann erstmal wieder alles hätten Revue passieren lassen. Deswegen war dann auch gut, dass es dann vorbei war, auf jeden Fall.
Vielleicht ist er 10 Minuten zu lang.
Ja. Ja. Aber würdet ihr sagen, es hängt vielleicht auch einfach wirklich damit zusammen, dass Lee Isaac Chung noch keine Erfahrung hat, jetzt wirklich so in diesem Blockbuster-Bereich, weil ich meine, wir sehen es ja bei Marvel auch immer wieder, die haben sich gerade in Phase 4 und 5 ja immer sehr häufig so namhafte Indie-Regisseure geholt, hier Chloe Zhao, die ja dann den Oscar für Nomadland gewonnen und dann war sie bei Eternals oder wie heißt die Regisseurin von Black Widow, die war doch auch vorher, die war eigentlich...
War das die Nikki Caro, ne?
Nee, ja gut, aber ihr wisst...
Nikki Caro war doch von Mulan,
okay, Shortland?
Ja, irgendwie so. Aber also ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Ja.
Ne? Dass es natürlich immer was anderes ist, ob ich so ein, weiß nicht, 15 Millionen Indie-Film drehe oder jetzt auf einmal 200 Millionen in die Hand bekomme und dann halt noch mit so, und hier hast du jetzt aber noch eine ganze Lagerhalle voll mit CGI-Leuten, die nur darauf warten, dass der Tornado hier jetzt richtig geil durch die Gegend wumst.
Es ist ja immer die Frage, gerade bei Marvel, wie viel die Leute dann wirklich selber machen von den Szenen, die viele von den Fans sehen wollen, ne? Gerade dann, wie du sagst, die Effektleute, Second Unit und so, die dann eher für die Action-Szenen zuständig sind, weil die einfach tatsächlich ja noch nicht die Erfahrung haben und jetzt auf einmal diesen riesen Blockbuster machen sollen. Da weiß ich jetzt nicht, wie es hier ist, weil es ja dann nun mal nicht Marvel ist, wie viel er jetzt dann wirklich selber da auch bei den ganzen Action- und Tornado-Szenen zuständig war. Aber die sind ja gut. Also deswegen weiß ich auch nicht. Ja, also da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass er das. Er hat ja immerhin auch, ich weiß gar nicht welche, aber eine Mandalorian-Folge hat er immerhin zwischendurch mal gemacht. Also er ist jetzt nicht so ganz, ganz fern von so mainstreamigeren Sachen. Ein bisschen Vorwissen hat er das schon. Weiß ich jetzt nicht, genau. Also an den Action-Szenen liegt es, glaube ich, auch nicht unbedingt. Das liegt eher an dem dazwischen.
Ja, und das dazwischen hat er natürlich alles gedreht. Das hat er ja bei Minari, also diese Charakterdynamiken und die Landschaftsaufnahmen. Ja, also diese Indie-Regisseure, das sind ja meistens eher dann so Erfüllungsgehilfen einfach. Mhm. Die man kann den Namen drauf schreiben, du machst mal die emotionalen Sachen. Keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass er da sich für die Action-Szenen verantwortlich war.
Ja, wird ja halt auch nie wirklich offengelegt, also vielleicht dann in 20 Jahren oder so.
Genau, aber das ist ein Interview bei Twisters, war ich gar nicht am Set. Nee.
Hat man zu Hause per Zoom
per Zoom inszeniert, ja. Ja, ich finde, aber weiß ich nicht, wie findet ihr das denn immer, wenn diese Indie-Regisseure dann die großen Blockbuster machen?
Naja, inzwischen
also
Anfang,
von jetzt auf gleich vor allem.
So in der ersten Phase, als dann so mal so Leute angekündigt waren, dachte ich, ach cool, krass, der hat echt geilen Film, der bringt bestimmt was richtig Cooles rein. Aber jetzt, wenn man sieht, selbst ich, der eigentlich noch MCU-Fan ist, dass da doch dann viel gleichförmig ist und dann auch hört und weiß, dass da in den, gerade in den Action-Szenen stecken die eigentlich nicht mit drin. Warum hast du die dann überhaupt wirklich nur, um den Namen drauf zu klatschen? Sehe ich das doch eher skeptisch, also.
Naja, vor allen Dingen ist es halt, glaube ich, gerade wenn wir jetzt so bei so Franchise-Sachen sind, am Ende des Tages, wie Pascal schon meint, die sind halt einfach nur so ausführende Kraft, weil man sie wahrscheinlich auch noch super billig dann einkaufen kann,
dazu,
weil sie natürlich dann, ja, Indie-Regisseur, ja, du kannst jetzt halt nicht irgendwie 10 Millionen Gage verlangen oder irgendwie sowas, sondern bist halt wirklich eher in so einem Spektrum. Gleichzeitig können wir zeigen, so, oh, Mensch, und hier, wir geben auch den kleinen Leuten, sage ich mal so, irgendwie eine Chance.
Genau, und du kannst ihm ja auch sagen, wenn der Film erfolgreich wird, dann kannst du auch wieder was Eigenes machen, das, was du
genau
drehen willst. Und dann drehst du Twisters 3 für uns. Nee. So, ne?
Ich meine, es hat halt den schönen Nebeneffekt, dass dadurch Leute auch so kleinere Filme mal entdecken, die dann sagen, ach cool, hat mir jetzt gefallen, vielleicht schaue ich jetzt mal irgendwie die
was
Sachen,
er davor gemacht hat. So,
das ist ein netter Nebeneffekt. Entdecke ich ja bei mir selber auch. Also manchmal sind halt Leute, von denen ich halt vorher noch nicht so viel gesehen habe und schaue mir dann die Sachen an. Aber ja, also im Endeffekt ist es halt ein bisschen Etikettenschwindel, wenn man so böse ausdrücken will, aber
nee, ist ja richtig so, ne? Und ich meine, gut, das sind ja dann auch einfach irgendwie so Faktoren, wo du halt wirklich denkst, so, vielleicht auch ein bisschen schade, weil das ist, glaube ich, dann immer so eine Persönlichkeit, er kann ja dann seine eigene Persönlichkeit, glaube ich, hier gar nicht entfalten. Mhm. Also ich glaube, wenn er hier auch irgendwie das Drehbuch hätte selbst schreiben können, wäre vielleicht auch die Figurenkonstellation eine ganz, ganz andere gewesen. Und so ist er halt wirklich jetzt, okay, hier ist das Drehbuch, hier sind deine Schauspieler, jetzt mach uns da einen ordentlichen Film draus, der ordentlich ballert, ordentlich wumms und dann ist fertig, so nach dem Motto. Ja, ne? Ich finde es ja auch immer lustig, wir hatten ja die beiden Regisseure von Bad Boys 4 hier im Stuhl, die reden ja, die sagen das ja, und das hörst du ja von jedem Regisseur, jeder Regisseurin, die irgendwo klein anfängt und sobald so dieses große Studiosystem dann dazu kommt, so, oh, bei dem musst du Rede und Antwort stehen, bei dem musst du fragen, ob ich das so machen darf und dann gibt's da noch wieder irgendeinen Entscheider, der irgendwie sagen kann, ja, nee, also die Jacke dann doch nicht und dann irgendwie lieber sowas, weil das ist verkauft und ein Deal und bla bla bla.
Das ist ganz anderes Arbeiten einfach auch für die selber, ne? Und die dann, wie du auch schon gesagt hast, jetzt nicht so rangeführt werden, sondern dann einfach von einem Film zum anderen auf einmal jetzt einen Film machen sollen, der 100-mal so viel gekostet hat, wie das, was sie vorher gemacht haben. Das ist schon irgendwie, stelle ich mir auch krass vor, so für das Mindset irgendwie. Also manche können das vielleicht dann auch ausblenden, aber wenn du das halt so weißt, dein Name steht da drauf, du bist da doch irgendwie hauptverantwortlich, egal wie viel du jetzt selber da machst oder nicht. Aber dass das irgendwie, das ist schon auch ein krasser Druck wahrscheinlich.
Aber gehen wir jetzt mal davon aus, der Film wird erfolgreich.
Ja.
Weil, gut, ich meine, er hat es jetzt schwer, weil nächste Woche startet schon Deadpool 3. Das ist
ja, und ich einfach unverbesserlich läuft.
Ja,
und
das ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwer. Aber gehen wir mal davon aus, der wird erfolgreich. Glaubt ihr, wir kriegen da so eine neue Phase von Katastrophenfilmen?
Das wäre natürlich sehr begrüßenswert. Das wäre natürlich sehr schön, weil
ich könnte es mir vorstellen, klar.
Der letzte Katastrophenfilm, der mir dann wirklich gut gefallen hat, ist, keine Ahnung, was das war. Aber man, also keine Ahnung, sowas wie Dante Speak, das kann man sich wunderbar heute
machen. Ja, war geil, ne? Ja. Eigentlich, also ich hätte, und wie gesagt, ich habe das Zeug früher rauf und runter.
Ich auch.
Ich hab's total geliebt. Auch so bei meiner Oma, wenn im Fernsehen dann immer diese ganzen Flugzeugabsturz-Stories kamen und hier überleben, hier, wenn sie da in den Anden abstürzen und keine Ahnung. Ich hab's geliebt. Mhm. So, fand's großartig.
Ja, ja, ich habe das auch gerne geguckt. Das war halt und wirklich Bombastkino. Und da, gerade wenn es damals noch so selbst, also handgemacht ist, auch viel, ist erstaunlich, was sie da schon auf die Beine gestellt haben. Ja, also ich könnte es mir vorstellen, klar, wenn das irgendwie in Top Gun Maverick Sphären vorstößt, was er nicht machen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er ganz gut anläuft, gerade wenn die Kritiken auch gut sind. So Vorbehalte ich gegen manche Sachen habe und so viel für mich dann auch nicht funktioniert hat, gönne ich es ihm auch irgendwie. Also ist schon gerade die Szenen, auf die es ankommt, die sind schon charmant, um das zu befeuern, sage ich mal, um da wieder Interesse zu entfachen, dass das kann der schon, das Potenzial hat er und das gönne ich ihm dann auch. Und mal gucken.
Ja, also würde mich sehr freuen. Ist ein Blockbuster-Zweig, der heutzutage leider gar nicht mehr. Mhm. Also wirklich so ein klassischer Katastrophenfilm über einen Vulkanausbruch oder sowas.
Scheint dieses Jahr irgendwie so allgemein so ein bisschen, ne? Jetzt wenn Gladiator 2, vielleicht bringt uns das auch nochmal so die Sandalenfilme zurück.
Ja. Mit Horizon.
Sollte das mit dem Western passieren? Ja,
sollte das mit dem Western passieren, ja.
Das klappt leider nicht so ganz. Nee. Aber Gladiator 2 hat dann, glaube ich, noch mehr Potenzial.
Ja, Gladiator 2 wird den Mad Max, sage ich schon, den Top Gun-Effekt haben.
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Mit Pedro Pascal. Stell dir mal vor, Pedro Pascal hätte hier jetzt noch den Vater von Glenn Powell gespielt. dann wäre alles explodiert. Dann hättest du keinen Tornado mehr gebraucht.
Wäre dir so schon alles um die Ohren geflogen.
Wäre Twister genug gewesen. Ja, Fazit? Was gebt ihr?
Ich habe jetzt am Ende 3 Sterne gegeben. Ist ein solider Film. Also gerade, wie gesagt, gerade im Kino haut er schon rein. Also die Tornado-Szene, die es ankommt, die machen Spaß. Die Hauptfiguren sind recht charmant, haben eine ganz gute Chemie.
Bilder sind toll.
Und ja, macht sonst aber alles langweiliger und schlechter als das Original. Mhm. Deswegen, wenn man die Wahl hat, lieber das Original gucken. Aber es tut auch keinem weh. Also ja, das ist so mein Fazit. Ist ein okayer Film.
Da kann ich mich anschließen.
Ja.
Da kann ich mich anschließen.
3 Sterne auch von mir.
Ich gebe 2,5. Ja. Also, aber letztendlich mit den gleichen Sachen, nur der alte Film war halt noch zu frisch im Kopf. So. Ja. Vielleicht hätte ich den vorher nicht nochmal gucken.
Na, das meinte ich ja. Also ich glaube, der würde profitieren, wenn man den nicht so ganz so präsent hat. Dann aber ich haut glaub, das, glaube ich, nochmal rein.
Wäre mir ein bisschen eine Nummer zu lang gewesen und die Figuren irgendwie so ein
aber ist schon auch ein Kino-Event. Also wenn dann wirklich stöhnen auf großer Leinwand mit ordentlichem Sound und so, das wirbelt schon durch.
Ja. Ja. So, Mensch. Wir sind durch. Wir haben nur 42 Minuten.
Wir reden doch über irgendwas, oder?
Was wollen wir denn reden?
Ja, Gladiator 2. da ist ja und die Verbindung quasi zu Twister ist auch wieder da, weil da spielt Paul Mescal die Hauptrolle und der hat zusammen mit Daisy Edgar Jones in Normal People die Hauptrolle gespielt. Boom. Ja. Die beiden Shootingstars aus der Serie quasi.
Aber das wird ja zumindest ein richtiges Sequel an sich, weil
ja, das stimmt.
Haben wir ja jetzt gesagt, okay, ist kein Sequel. Ja. Ne? Also.
Ja, deswegen, ich weiß, ja, naja. Aber ist auch komisch, die Kategorisierung.
Der Erfolg, ich bin echt so zwiegespalten, was ich finde, der Trailer sah geil aus, war aber A, viel zu lang.
B, ich kann mich gar nicht mehr so an den erinnern, an den Trailer.
B, du hast eigentlich schon alle wichtigen Plot-Details gesehen und weißt ganz genau, wer wird wann wo sterben und so. Und sorry, also Trailer, die mir jetzt immer wieder mit irgendwie so dieser Hip-Hop-Mucke ankommen, gerade bei so einem Gladiator-Ding, wo ich mir denke so, gib mir doch lieber gib mir doch wenigstens irgendwie was so Episches.
Ja, also ja, ich dachte,
Film wird's nicht laufen.
Ich dachte jetzt erst, du meinst den Twisters Trailer nochmal. Aber ich den Gladiator 2 Trailer fand ich an sich ganz geil. Aber
ich habe mich schon gewundert, dass du dich nicht mehr dran erinnerst.
Ja, deswegen. Ich dachte, wir sind noch mal beim Twisters Trailer. Aber ja, Gladiator 2, er war zu lang auf jeden Fall der Trailer, aber hat auch schon reingehauen. Also gerade wenn dann Pedro Pascal und Paul Mescal sich da so auf die Nuss hauen, es ist schon.
Ja,
schon
und man darf einfach auch nicht vergessen, Gladiator ist einer der Kultfilme oder Klassiker schlichthin, wo wirklich jede zweite Person, die du auf der Straße ansprichst, die sagt, ja, der ist geil.
Na, zumal du auch wirklich viele Leute damit noch abgreifst, glaube ich, noch mehr als Twister damals.
Ja, definitiv.
Also in vielen Bereichen.
Aber Gladiator sind ja auch noch viel mehr Leute, glaube ich, ins Kino.
Ja, also, genau.
Vor allem das Lustige ist, wir hatten bei uns in Rostock das Kapitol-Kino, das war lange Zeit dicht und die hatten dann gerade frisch eröffnet. Und der erste Film, den sie da zeigen wollten, war Gladiator. Und ich weiß nicht, wohlgemerkt.
Sebastian hat es verhindert.
Nee, und bin mit einem sehr, sehr guten Freund, sind wir hin, weil, ja, Gladiator, Metzel. Und dann sitzen wir schön im Kino und alles, und dann geht das Licht aus und bleibt aus. Und nichts passiert. Ja, und nichts passiert. So, es geht auch nicht. Und dann kommt irgendwann so ein verschwitzter Kinomitarbeiter, weil du da echt viele Treppen hochrennen musstest. So, ja, sorry, der Block hier hat Stromausfall. Wir können jetzt leider nicht den Film zeigen.
Oh, ja, das ist
bitter. Da muss ich echt noch wieder eine Woche warten, um mir dann Gladiator anzusehen.
Ich hatte auch schon so ein, zwei solche Kinoerlebnisse. Ich glaube auch meistens zu Weihnachten. Wir haben ja schon lange die Tradition der Familie, dass wir zu Weihnachten ins Kino gehen. Das habe ich bestimmt irgendwann schon mal im Podcast erwähnt. Und da hatten wir das schon mindestens zweimal, dass wir das, also entweder hinausgezögert werden musste oder wirklich auch abgebrochen werden musste, weil irgendwas unscharf war, irgendwas mit dem Sound nicht hingehauen hat und so. Also Weihnachten ist Kino auch schon.
Ich hatte sowas Ähnliches Pause. mit einem Kumpel von mir, der großer Star Wars Fan ist. Und wir sind hier in das IMAX noch am Sony Center gegangen. Es war wirklich die letzte Vorstellung, die in diesem IMAX noch gelaufen ist. Und wirklich, es war Star Wars Episode 9. Im großen Finale versagt auf einmal einfach der Projektor. Und es war halt auch irgendwie so eine Mitternachtsvoll und alle so, es waren wirklich, ja, es haben vielleicht noch 20 Minuten des Films gefehlt. Und dann kommt halt auch irgendwie so, ja, weil es halt so eine 23 Uhr voll, ja, der Typ, der den Projektor bedient, der ist schon längst nach Hause gegangen. Wir können das jetzt halt auch nicht machen. Ja, wir können ihnen halt nur Gutscheine ausschreiben. Ich so, ja, aber ihr macht morgen dicht. So, ich kann ja auch nirgendwo mehr hier irgendwie noch auf so einer geilen großen Leinwand hingehen.
Hier ist der Film auf DVD.
Ja, genau.
Und dann?
Dann sind wir nach Hause gegangen. Ne?
Und bis heute hast du das Ende von Star Wars 9
nicht gesehen. Ja, doch, ich hatte den ja damals schon gesehen. Und mein Kumpel musste den dann halt irgendwann in einem regulären Kino gucken.
Reguläre Kinos.
Aber das fand ich so, das ist schon...
Ja, aber das Ende ist auch nicht so gut.
Oh, also, das ist schon hart.
Ja, das ist
da würde ich richtig durchdrehen, da würde ich echt durchdrehen, da würde ich da Amok laufen. Das wäre echt...
Sind aber auch ein paar Leute wirklich ausfallend geworden.
Ja.
So, ne?
Also, ja, aber also ne, immer... Nicht nett, aber kann man schon auch nachvollziehen. Das ist schon krass. Also,
Naja, vor allem, wenn du sagst, okay, ja, also der Projektionist oder wie man das nennt.
Der liegt schon im Bett.
Der liegt schon im Bett und
gerade bei sowas, was eigentlich Event dann auch ist, ich meine, dann müsste man auch davon ausgehen, dass das irgendwie reibungslos da abläuft. Das ist schon
hart.
Und noch böser, als wenn es gleich am Anfang irgendwie Probleme gibt und so. Und weiß, das ist kacke, ich habe mich jetzt drauf gefreut, aber fuck.
Ja, okay.
Aber wenn du mitten im
bist. Ja, jetzt das große Finale und dann bumm.
Dumm. Das ist hart, ja.
Ja. Ich glaube, das hatte ich noch nie.
Nicht?
Also so krass hatte ich es auch noch nicht. Aber
ich weiß, ich hatte auch einmal bei irgendeiner Pressevorführung, da ging das nicht, weil sie den Film einfach nicht runterladen konnten. Mhm. Weil die haben ja dann
Torrent nicht gestartet bekommen.
Ah, NordVPN hat nicht funktioniert. Ja, scheiße, wir können nicht mehr runterladen. Ja. Nee, die kriegen das ja mittlerweile alle irgendwie digital und die konnten es halt dann irgendwie im Kino nicht richtig runterladen.
Und dann macht hieß man es auch das nicht einen Tag vorher?
Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Und dann hieß es, ja, nee, sorry, wir müssen die Pressevorführung leider ausfallen lassen. Ach, so,
weißt du noch, welcher Film?
Nee, leider nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Aber war schon absurd irgendwie. So, denkst du auch nicht drüber nach? So, ja, stimmt. Ja. Ich meine, früher sind sie mit irgendwie so fetten Kisten, wo die Rollen drin waren. Und jetzt reicht halt ein Mensch mit USB-Stick und dann ist fertig. So,
ne? Ja, aber wenn dann die Internetverbindung nicht mehr mitmacht, dann ist...
Ich geb dir Hotspot,
Alles schön über Handy, ja.
Ja, geil. Nee, noch keine Ausfälle, also technischer Natur.
Dann drücken wir die Daumen, dass es so bleibt.
Ja,
aber das ist ja auch...
Hattet ihr schon mal Buhrufe?
Buhrufe?
Könnt ihr euch erinnern, dass mal das Publikum sich zu Buhrufen hat hinreißen
lassen? Ich habe generell selten irgendwie Publikum gehabt, was so richtig mitgeht, glaube ich. Am ehesten vielleicht sogar echt noch bei No Way Home, Spider-Man No Way Home. Aber selbst da war, glaube ich, unsere Vorstellung eine, die ein bisschen gemäßigter war. Aber sonst.
Da war ich am Starttag im Cinemax. Die Leute sind durchgedreht.
Da war ich fast ein bisschen enttäuscht. War zwar auch so an ein paar Szenen, aber ich hatte mir gehofft, dass da ein bisschen mehr abgeht. Nicht ich alleine so.
Müsste man aber eigentlich auch mal irgendwie Deadpool und Wolverine noch mal in einer regulären Vorstellung gucken, was da wohl dann los ist.
Also Marvel-Filme im Allgemeinen gehen noch mal mit einem Marvel-Publikum viel mehr. Ich erinnere mich an Endgame,
da war es noch krasser, tatsächlich. Gerade im Finale, ging die Leute ab. Und das fand ich, war aber auch richtig schön. Da hat es auch einfach noch mehr gepasst, weil das so der Höhepunkt damals war und so. Das war schon fast so Gänsehaut, wenn das Publikum dann so richtig mitgeht und so. Das war schon cool. Aber Buhrufe im Gegenzug, glaube ich, noch nicht.
Aber wo ich wirklich krasses Publikum hatte, ich glaube, die Story habe ich wahrscheinlich auch schon tausendmal erzählt, ist hier in Patang gewesen. Dieser Bollywood-Action-Film.
Okay, das ist nochmal eine andere Liga, ja.
Es war krass, so, also wie die Leute wirklich mit aufgesprungen und auch wenn der Schurke gekommen ist, weil war ja trotzdem beliebter Schauspieler denn, aber so, aber trotzdem irgendwie auch so sich gefreut und
Das ist dann auch wirklich genau die Crowd,
aber das hebt so dieses Gucken des Films nochmal auf. So. Also wenn die Leute so jedes wehende Haar von Shah Rukh Khans Mähne schon, wenn das so in Slow Motion und das schon abfeiern und du denkst so, wo bin ich hier so? Also
anderes Erlebnis.
Ja, da merkst du halt aber auch noch irgendwie so diesen Personenkult. So, ja. Ne? Da haben wir, glaube ich, ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir ja so richtige Stars in dem Sinne nicht mehr haben. Aber da hast du es halt und die Leute sind ausgerastet, so wenn er da so seine in der ersten Sequenz dann, so, vor allem du siehst nur so, da ist er so gefesselt an so einen Stuhl und wird geschlagen und dann hängt so seine Mähne so über sein Gesicht und dann guckt nur so das Auge durch und die Leute schon so, Wah! Und dann befreit er sich halt so und dann fliegt die Mähne nach hinten und du siehst so sein in Stein gemeißeltes, perfektes Gesicht und die Leute so, Wah!
Und du warst vorne und hast die Leinwand abgeleckt.
Ja, sowieso, hallo?
Aber ich, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich komme ja vom Dorf, kann man sagen.
Aus Oklahoma?
Ist Oklahoma
aus Oklahoma?
Das deutsche Oklahoma.
Ja, und ich bin für größere Filme natürlich dann nach Paderborn gefahren, einfach weil die da dann halt die Blockbuster gezeigt haben. Aber manchmal haben sie die auch in einem noch kleineren Dorf gezeigt, das Borgentreich heißt. Wenn hier irgendjemand zuhört, der Borgentreich kennt, der schreibt mir das bitte. Die hatten ein Familienkino, was sehr gut war. Große Leinwand, bequeme Sitz, das Popcorn war auch immer selber gemacht, das ist immer sehr schön gewesen.
Super.
Ja. Und da habe ich Once Upon a Time in Hollywood. Wollte ich da sehen, weil der lief halt bei mir da in der Nähe und dann bin ich hingefahren, abends 18 Uhr glaube ich, und außer mir war nur noch eine andere Person da, ein älterer Herr, und mir wurde dann gesagt, dieser Film wird nur gezeigt, wenn noch eine dritte Person kommt, weil wir den Projektor nur anwerfen, wenn drei Personen da sind.
Nicht dein Ernst?
Ja, und es kam keine dritte Person und ich dachte mir schon so, scheiße, ich sehe diesen Film heute nicht, den kann ich... fahr wütend nach Hause. Dann habe ich die Frau bekniet, dass ich muss diesen Film heute sehen. Es geht nicht anders. Wenn ich diesen Film heute nicht sehe, dann heule ich.
Mindestens.
Hin und her. Na okay, angemacht. Und dann habe ich eine Gott sei Dank gesehen und der Typ, der mit mir drin war, ist nach 2 Minuten eingepennt.
Geil.
Und hat durchgeschlafen einfach.
Also war es deine persönliche
Vorstellung. Also hat Pascal eigentlich alleine einen Film.
Aber so ein Erlebnis hatte ich auch schon ohne Happy End quasi.
Dass sie nicht gezeigt haben.
Ja, tatsächlich. War nicht bei so einem wichtigen Film. Das war einmal im Urlaub auf Usedom.
Was wolltest du gucken?
Barry Seal mit Tom Cruise.
Ah, ja.
Also war auch nur, weil der halt da... also hatte ein bisschen Lust drauf, aber war jetzt auch nicht so der Film, wie ich jetzt mich auf einen Tarantino-Film von zum Beispiel freuen würde. Aber hätte ich halt gerne gesehen, mit meiner Freundin hin. Und da haben sie auch gesagt, wir sind die einzigen beiden. Machen sie nicht. Und da kam auch keiner mehr. Und dann, wie gesagt, da waren wir jetzt nicht so enttäuscht, zumal es auch noch viele andere sind, dann sind wir halt essen gegangen und so, war auch okay. Aber ist schon ein bisschen gemein. So, ne? Und dann denkt sich, oh, jetzt gehen wir mal gemütlich ins Kino.
Ja gut, das ist dann halt, aber ja gut, ne, bei so einer großen Kette, die lassen dann halt einfach laufen. Ich weiß nur, ich habe damals Air Force One mit Harrison Ford, dass ich mich ganz, ganz alleine im Kino und war der Einzige, der sich diesen Film reingezogen
geil,
hat.
Das
war auch ein bisschen
nice.
Geil. So,
ja. Was habe ich denn gesehen? A Quiet Place, Tag 1. Habe ich mir letzte Woche angeguckt im Cinemax, weil es halt bei mir um die Ecke ist einfach.
Wie fandst du den?
Ich fand den okay.
Okay. Ich fand, da haben mir die 10 Minuten aus Teil 2 irgendwie mehr gegeben.
Fand den jetzt auch nicht grandios, aber ich fand den okay. Jedenfalls, ich und noch zwei andere, war alles sehr entspannt. Und ihr kennt das ja auch. Leute verspäten sich manchmal, 5 Minuten, 10 Minuten. Ab und zu gibt es auch mal eine halbe Stunde.
Mhm. Ne? Finde ich aber krass.
Ja, eine halbe Stunde finde ich
heftig. Könnte ich gar nicht.
Nein, nach 2 Minuten würde ich schon nicht mehr reingehen. Ja, ja, aber, ja. Okay. Ich wollte eh fragen, bist du bei Twisters zu spät gekommen?
Stimmt, Sebastian.
Nee, warst du pünktlich?
Ja.
Okay,
aber als wir uns hingesetzt haben, warst du noch nicht da.
Ja, wir waren wirklich so kurz vor knapp, so kurz vor halb, so irgendwie da, aber nee.
Ich habe dich einmal räuspern und dann war ich wieder beruhigt die ganze Zeit. hatte ich Angst
um unseren aber, Podcast. Aber, wie gesagt, dieser Film geht 100 Minuten, Quiet Place. Und es ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe, nach 70 Minuten. Also es waren gefühlt 70 Minuten. Der Film war, es müssen 70 Minuten gewesen sein. Es können auch schon mehr gewesen sein. Es war auf jeden Fall nicht weniger. Sind echt noch 3 Leute reingekommen. Haben sich hingesetzt, haben ihr Popcorn gegessen, haben sich das angeguckt, ohne dass mal jemand gesagt hat, ohne dass so getuschelt war, ne? Ja. Ohne sind wir hier richtig? Einfach hingesetzt, sich das angeguckt, das Finale, wo ja auch ein bisschen Action da noch ist, und so. Und dann.
Oh, das
vielleicht sind die, aus irgendeinem anderen Film irgendwie rausgekommen, haben sich gesagt, okay, wir komm, lass hier mal hier nochmal reinstiefeln und ein bisschen gucken.
Es gibt echt nichts Schlimmeres, als Filmanfänge zu verpassen im Kino. Ich hatte das, glaube ich, bis jetzt 2 Mal und jedes Mal hat es mir so die ersten Minuten verhagelt. Einmal John Wick tatsächlich, genau. Das war auch wirklich nach langer Zeit mal wieder im Kino, gerade mit frischem Kind, frisch geschlüpft relativ, dann das erste Mal, glaube ich, so bei den Großeltern länger abgegeben. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber das erste Mal, dass ich wirklich mit meiner jetzt Frau zusammen im Kino war und wir uns auch gefreut haben und so. Und wir haben uns beide verspätet, haben beide so die Eröffnungsszene quasi verpasst. Mm. Aber da wird ja vor allem nochmal so an den, also es war bei John Wick 4 jetzt, wo nochmal an den dritten angeknüpft wird. Ja. Das war inhaltlich jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem die ganze Zeit in den ersten Minuten so das Gefühl, oh, ich habe jetzt was verpasst, eigentlich will ich jetzt raus und will das nochmal mal anders gucken.
Ich mag das auch gar nicht. Also ich bin mittlerweile auch an so einem Punkt, also wenn ich merke, ich komme zu spät, dann lasse ich es lieber gleich. Ja.
Aber wenn du halt wirklich nicht mehr so viele Gelegenheiten hast, dann klammerst du dich
daran. Deswegen ist ja auch die Szene in der Stadtneurotika so grandios, wenn Woody Allen ins Kino gehen will und dann mit seiner Freundin und dann die Werbung läuft schon und sagt, dann gehe ich nicht mehr rein.
Ich meine, das ist ja hier, wir haben ja Longlegs in der Pressevorführung gesehen und da hieß es dann auch, nee, also wer zu spät kommt, wird nicht
mehr reingelassen. Stimmt, das stand in der Mail. Bei Maxine auch.
Weil es denen wichtig war, so okay, der ist ja trotzdem irgendwie was da, so, ne? Und ich war ja auch hier 2001 Space Odyssey jetzt im Delphi Filmpalast gucken, fand es halt auch krass, da kamen Leute dann so irgendwie so 15 Minuten, nachdem der Film angefangen hat, schon an und ich denke so, nee, auch wenn ich den Film schon kenne.
Ja. Aber das gehört ja schon dazu. Zumal das ja auch, also nicht nur für dich selber blöd ist, sondern auch andere im schlimmsten Fall auch noch stört. Ach,
super nervig. Vor allem mittlerweile neuerdings dann immer erstmal Handy, Taschenlampe an. Ich denke so, oh, darf ich dich irgendwie treten?
Ins Weltall befördern.
Ja, das ist ganz schlimm.
Ich finde auch, das ist echt das Schlimmste. Und es gibt's leider in so gut wie jeder Vorstellung, dass jemand auf jeden Fall 2 Minuten zu spät kommt, wenn der Film schon läuft. Und dann Tür geht auf, puff, Handylicht an.
Sitzen wir da vor der Savada.
Und am schönsten ist dann noch, wenn irgendwo jemand, sie sitzt auf meinem Platz. So wie ich mir denke, wenn
das ist echt auch.
Vor allem, wenn ich mir denke, wenn du schon zu spät, setz dich doch einfach
irgendwo hin.
Halt die Fresse. Ist doch wirklich scheißegal.
Echt, halt die Fresse und setz dich hin. Sonst raste ich aus.
Ist scheiße, gerade im vollen Kino dann nicht, aber genau, wenn du zu spät kommst, dann setz dich hin. Fall nicht weiter auf.
Ja, genau.
Das ist nochmal ein Level drüber, so dieses Sitzen auf meinem Platz.
Ja, genau.
Aber alles ist doch frei.
Ja, genau, das ist dann halt auch, ne?
Oder was ich dann auch liebe, ist, wenn wirklich alles frei ist und die Person sich dann trotzdem direkt neben mich sitzt.
Ja.
Wo ich mir denke so, ich habe die Ticket gekauft und ich sitze jetzt auf dem Platz neben ihnen.
Gibt's auch gerne, werde ich auch nicht verstehen.
Habe ich auch schon ein paar mehr. Also ich setze mich immer woanders hin, ich setze mich dann nie direkt neben die Person.
Wenn genug Platz ist.
Ja, ich mache es meistens so, dass wenn ich über die App irgendwie buche oder so, dass ich gucke, okay, wo sitzen schon irgendwie viele, dann setze ich mich genau einen daneben so und lasse so einen Platz frei. So. Meist klappt es dann auch.
Bei manchen Kino, ich weiß gar nicht, oder ob das schon wieder vorbei ist, aber manche Kinos haben das ja irgendwann mal verboten, dass man so einen Platz frei lässt.
Ja,
ne?
Ja, aber das geht wieder.
Ich glaube,
ich kann mich dran erinnern, da hieß es dann, Anschluss
finden. Anschluss finden. Ja, freundet euch doch mal an, vertragt euch.
Redet doch mal miteinander, bevor der Film losgeht oder auch während des Films.
Ja, warum denn nicht?
Also, ich finde, das ist eine eigene Leinwandliebe-Ausgabe, unsere Erfahrungen im Kino, weil es gibt ja auch dann auch so, wie es ist, wenn man mit Rentnern Kino-Filme guckt, wie es ist, mit Jugendlichen Filme zu gucken.
Bald also, kann ich davon berichten, wie es ist, mit einem kleinen Kind vielleicht.
Mit einem kleinen Kind genau, zu gehen. Genau, oder wie es ist, wenn man irgendwie Kindervorstellungen besucht oder indisches Kino, ne? Also da kann man auf jeden Fall einiges erzählen.
Also wenn ihr das wollt, schreibt Also, oh komm, wir machen irgendeinen.
Das war jetzt der Backdoor-Pilot jetzt hier quasi.
Ja, genau,
dafür,
so. Ja. Irgendwie, ich schreibe eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de mit dem Betreff.
Kinowahnsinn.
Kinowahnsinn, ja, komm. Kinowahnsinn.
Oder
Cinema.
Kinowahnsinn.
Kinowahnsinn. Betreff Kinowahnsinn, dann machen wir mal eine komplette Folge mit unseren verrücktesten, lustigsten, schrägsten Kinoerlebnissen.
Und ihr könnt eure auch gerne schreiben. Wenn die so krass sind, lesen wir die vielleicht
Stimmt,
auch mal vor.
Ja, klar,
ja,
auf jeden
die
Fall,
passen
unbedingt.
Dann auch
ja, das ist doch cool. Ja, dann haben wir mal wieder ein bisschen mehr Community-Service hier.
Weil man hört ja auch irgendwie immer, also Leute übergeben sich, was ich jetzt noch nicht erlebt.
Nee, selber habe ich es noch nicht erlebt.
Genau,
doch, hab ich tatsächlich schon mal erlebt. So. Aber vielleicht ist es eine Story für... Aber tatsächlich war... Damals mit meiner Mama in der Soldat James Ryan.
Oh, ja, die Öffnungssequenzer.
Und da hat einer wirklich, der ist dann, ich weiß nicht, ob er wirklich so, aber der hat sehr gewürgt und ist dann irgendwann rausgegangen.
Das ist schon auch intens.
Genau, und irgendwelche TikTok-Trends, dass alle Leute dann in Anzügen kommen, wie es bei Minions der Fall war. Oder bei Creed, dass sich die Leute dann prügeln oder so. Wir können ja mal schön drüber reden.
Ja, ja, genau.
Wann wir uns so im Kino geprügelt haben.
Das ist bestimmt alles.
Regelmäßig.
Ja,
gut, ja, dann, also, was hatten wir jetzt gerade? Kinowahnsinn in dem Betreff.
Kinowahnsinn.
Und worum ging's noch? Ach, Twisters.
Genau, Twisters haben wir jetzt gesagt. Fürs Kino kann man sich den, glaube ich, angucken.
Kann man.
Wenn man jetzt gerade auch für alle die mit dem ersten Teil nichts im Hut haben, den muss man auch nicht gesehen haben, um jetzt Twisters zu gucken.
Genau.
Das ist ja hier wirklich sehr standalone.
Genau, wer Bock auf Blockbuster hat, guckt sich den an.
Genau, bis auf ein anderthalb Easter Eggs auch oder anderthalb Dialoge, die nochmal irgendwie reproduziert werden. Verpasst man
gut,
auch keine Anspielung.
Damit ist, haben wir einen Podcast auch ohne Schuss gut über die Runde gebracht.
Ja, gerade so.
Gerade so. Markus, vielen lieben Dank.
Ja, gerne, gerne.
Pascal?
Ja. Sehr gerne.
Und größter Dank geht natürlich raus an euch da draußen. Wie gesagt, leinwandliebe@filmstarts.de, Kinowahnsinn. Da machen wir das. Das klingt doch sehr lustig. Und ja, nächste Woche hören wir uns wieder. Dann reden wir über Deadpool 3. Deadpool und Wolverine, nicht mal mit Markus, oder?
Doch, ich bin doch jetzt noch dabei. Ich dachte erst, ich bin da im Urlaub, aber ich bin doch noch da.
Ohne mich?
Ich schreibe jetzt sogar
gut, aber da bist du, glaube ich, auch nicht so traurig drin.
Nein. Aber alles gut. Björn haben wir stattdessen als Ersatz, der da deinen Part, glaube ich, auch ganz gut übernimmt. Ich glaube, der mag die Deadpool-Filme jetzt auch nicht so.
Oh, weiß ich, aber er hat auf jeden Fall, ich glaube, der steht Marvel ein bisschen näher als ich.
Generell, inhaltlich auf jeden Fall, aber er ist jetzt, glaube ich, kein großer Deadpool-Fan.
Das wird das erste Mal, seit ich angefangen habe, in Pressevorführungen zu gehen, dass ich mal wieder mit Stift und Papier ins Kino gehen werde,
also,
einfach wegen der ganzen
muss schon
Cameos
sagen, ich
und sowas
ja die erste, alles. Ich habe ja die erste halbe Stunde schon gesehen. Allein da ist mein Titbox schon ziemlich voll.
Wie lange hast du gesehen?
Halbe Stunde ungefähr. Okay. Ja. Das ist schon ganz schön voll.
Ne? Ja, darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.